SWR 2 aktuell.
Mit Christian Haug. Guten Tag. Und das sind unsere Themen. Weg von der reinen Inzidenzhörigkeit, das fordert die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Impfen ist Bürgerpflicht, das sagt der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann. Und Warnungen nicht ernst genommen? Die Behörden im Ahrtal sollen nicht schnell genug auf die Hochwasserprognosen reagiert haben. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz, die ist immer noch relativ niedrig, vor allem verglichen mit vielen unserer Nachbarländer. Stand heute liegt sie bei knapp 17. Erst wenn sie für längere Zeit über 35 steigt, dann könnten wieder bestimmte Auflagen in Kraft treten. Aber sollte man das künftig überhaupt noch an dieser einen Zahl, an der 7-Tage-Inzidenz festmachen? Immer mehr Politiker und Fachleute haben Zweifel daran. Jetzt hat sich auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft zu Wort gemeldet. Sie fordert, dass bei der Bewertung der Corona-Lage neben der 7-Tage-Inzidenz künftig auch andere Faktoren berücksichtigt werden sollten. Angesichts der Fortschritte bei den Impfungen ermögliche das eine bessere Einschätzung der Pandemieentwicklung. Einzelheiten von unserer Hauptstadtkorrespondentin Franka Welz.
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat ein Konzept entwickelt, das insgesamt 12 verschiedene Indikatoren berücksichtigt. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland schreibt, gehören dazu neben der 7-Tage-Inzidenz unter anderem die Quote der positiven Tests auf das Coronavirus, die Impfrate sowie die Klinikbelegung durch an Covid-19 Erkrankte. DKG-Chef Gass sagte dem RND, so lasse sich auf einen Blick leicht erkennen, wie die aktuelle Pandemielage tatsächlich sei und welche Trends es gebe. Bundesgesundheitsminister Spahn von der CDU dringt schon seit längerem auf die Berücksichtigung auch anderer Kennzahlen als der Inzidenz zur Einschätzung der Lage. Spahn verwies insbesondere auf die mittlerweile hohe Impfquote. Eine höhere Inzidenz führe dann nicht so schnell zu einer Überlastung des Gesundheitssystems. Für das Robert-Koch-Institut bleibt die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche jedoch der wichtigste Frühwarnwert. Je mehr Fälle auftreten, desto mehr schwere Verläufe und Todesfälle würden zeitversetzt registriert und damit eine höhere Belastung des Gesundheitssystems. Eine steigende 7-Tage-Inzidenz gehe dieser Entwicklung voraus und bleibe daher wichtig, um frühzeitig reagieren zu können.
Aber wie soll die Politik auf steigende Inzidenzwerte reagieren? Gelassener sehen könnte man sie dann, wenn das angestrebte Ziel beim Impfen erreicht ist, also 80% der Bevölkerung oder mehr. Davon sind wir aber noch weit entfernt. Stand heute haben erst 51,5% der Gesamtbevölkerung den vollständigen Impfschutz. Und auch in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sind es nur etwa 52%. Viele Politikerinnen und Politiker appellieren deshalb an die Menschen, die Impfangebote wahrzunehmen. Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen verweist dabei vor allem auf die Lage von Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren, für die es ja bisher keine Impfempfehlung gibt. Kretschmann wendet sich heute in einer Fernsehansprache an die Bürgerinnen und Bürger. Felice Kükrikoll aus der SWR-Redaktion Landespolitik in Stuttgart.
Es ist eine Ansprache zu Beginn der Sommerferien und zugleich eine Ansprache in Zeiten der Pandemie. Noch ermöglichten die Inzidenzen ein Gefühl von Leichtigkeit, so Ministerpräsident Kretschmann.
Gut ist, seit einigen Wochen haben sich weniger Menschen angesteckt. Wir haben endlich wieder mehr Freiheit. Wir können uns wieder entspannt mit Freunden treffen, ins Restaurant, ins Theater oder ins Kino gehen.
Das werde bei steigenden Inzidenzen nicht mehr für alle möglich bleiben. Menschen, die sich bewusst gegen eine Impfung entscheiden, ohne medizinischen Grund, könnten bei steigenden Inzidenzen nicht dieselben Freiheiten genießen wie die Geimpften.
So manches wird unbequem für sie werden, wenn sie sich nicht impfen lassen. Sollten die Infektionszahlen im Herbst wieder deutlich steigen, werden manche Aktivitäten, wie der Besuch im Gasthaus oder im Kino, nicht Geimpften allenfalls noch mit Test erlaubt sein. Und selbst das ist nicht sicher.
Denn, so Kretschmann weiter, von Getesteten gehe eine höhere Ansteckungsgefahr aus als von Geimpften. Wer das Impfangebot nicht wahrnehme, müsse zudem damit rechnen, die Tests künftig aus der eigenen Tasche zu bezahlen, so der Ministerpräsident wörtlich. Die Sorgen vor der Impfung kenne er, sie seien aber unbegründet, denn es gehe hier auch um Solidarität.
Gerade Kinder und Jugendliche haben sich während der letzten Corona-Wellen zurückgenommen. Sie konnten nicht zur Schule gehen, nicht in den Sportverein und sie konnten nur wenige Freunde treffen. Sie haben das getan um ihre Eltern und Großeltern zu schützen. Jetzt sind wir Erwachsene an der Reihe, solidarisch zu sein, indem wir uns impfen lassen.
Und das gehe mittlerweile auch schon auf dem Supermarktparkplatz. Die Hürden seien denkbar gering. Das Impfen, so Kretschmann, sei der einzige Weg aus der Pandemie.
Nur eine hohe Impfquote führt uns aus diesem ganzen Schlamassel heraus. Deshalb ist Impfen jetzt erste Bürgerpflicht. Ich bitte Sie, übernehmen Sie Verantwortung für sich und andere. Lassen Sie sich impfen und tun Sie es jetzt.
Die gesamte Ansprache von Ministerpräsident Kretschmann gibt's heute Abend im SWR-Fernsehen ab 19.52 Uhr und online unter swraktuell.de.
Und nicht nur aus der Politik kommt der Aufruf, sich impfen zu lassen. Auch Wirtschaftsverbände und Vertreter von Religionsgemeinschaften appellieren an ihre Mitglieder aus jeweils unterschiedlichen Gründen. Kilian Pfeffer aus dem SWR-Hauptstadtstudio.
Ayman Masiek vom Zentralrat der Muslime zum Beispiel fordert Islamgläubige auf, sich impfen zu lassen. Der Schutz anderer vor Krankheiten und die eigene gesundheitliche Unversehrtheit seien im Islam ein hohes Gut, sagte Masiek dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Vizekanzler Olaf Scholz von der SPD rief die Bürger dazu auf, untereinander für die Impfung zu werben. Wir alle sollten bei der Arbeit oder im Sportverein sagen, ich habe mich impfen lassen, das war gut, so Scholz zur Funke Mediengruppe. Wer sich so verhalten leiste einen Beitrag, auch diejenigen zu überzeugen, die skeptisch seien. Der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, BDI, Russwurm, sagte im Deutschlandfunk, Impfen sei der einzige Weg, der ihm plausibel erscheine. Man befinde sich in einem Wettlauf zwischen Impfdurchdringung und neuen Virusvarianten. Eine knappe Mehrheit von mittelständischen Unternehmen hat sich in einer Blitzumfrage für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen, wenn dadurch ein neuer Lockdown verhindert werden könnte. Die Umfrage stammt vom Bundesverband Mittelständische Wirtschaft.
Sie hören SWR 2 aktuell, es ist 12.10 Uhr. Hätten die Anwohner im Ahrtal am Abend des 14. Juli früher vor den gewaltigen Wassermassen gewarnt werden können. Egal, wie die Antwort auf diese Frage am Ende ausfallen wird, es bringt den verzweifelten Angehörigen nicht die Menschen zurück, die in den Fluten ertrunken sind oder bis heute vermisst werden. Trotzdem muss man die Frage stellen, denn es gab am Nachmittag und Abend des 14. Juli offenbar Warnungen, die sehr konkret waren und die Hinweise, dass die Verantwortlichen im Landkreis Ahrweiler darauf nicht schnell und entschlossen genug reagiert haben, die verdichten sich. Einzelheiten von Gernot Ludwig aus der SWR, Landespolitikredaktion Rheinland-Pfalz.
Demnach hat die Behörde bereits am Nachmittag vor der Katastrophe Prognosen veröffentlicht, wonach der bisherige Pegelhöchststand von 3,70 Meter deutlich überschritten wird. Gegen 15.30 Uhr sei bereits ein Pegelstand von 5 Metern prognostiziert worden. Um 19.30 Uhr sei dieser dann bestätigt worden. Gegen 20.30 Uhr sei sogar ein Pegelstand von 6,90 Meter vorausgesagt worden. Trotzdem rief der Kreis Ahrweiler Medienberichten zufolge erst nach 23 Uhr den Katastrophenfall aus und ordnete eine Teilevakuierung an. Weniger betroffene Regionen wie der Eifelkreis oder der Vulkaneifelkreis hatten den Katastrophenfall viel früher ausgerufen. Laut Landesumweltamt habe die Kreisverwaltung Ahrweiler die Pegelstände über das Internet erhalten. Außerdem habe sie mehrmals automatisierte Mails erhalten. Verantwortlicher für den Katastrophenschutz im Kreis Ahrweiler ist Landrat Pföhler.
Soweit der Bericht von Gernot Ludwig. Es ist Halbzeit bei den Olympischen Spielen in Tokio und es gab heute weitere Medaillen für deutsche Sportlerinnen und Sportler. Das gemischte Team im Judo hat Bronze geholt. Judoka Anna-Maria Wagner aus Ravensburg sagte:
Ich finde, die Medaille alleine zu holen natürlich schön, aber ich glaube, im Team hier nochmal ist nochmal was ganz, ganz Besonderes. Ich kämpfe gern fürs Team, ich brenne fürs Team. Man ist zwar alleine auf der Matte, aber man weiß, eigentlich steht das Team mit einem auf der Matte.
Sagt Anna-Maria Wagner aus Ravensburg, die zusammen mit dem gemischten Team Bronze im Judo geholt hat. Und nach einer Woche Olympischer Spiele in Tokio zieht unser Reporter Matthias Arians eine Zwischenbilanz aus deutscher Sicht.
Die deutsche Olympiamannschaft, genannt Team D, gewann bisher immerhin 16 Medaillen. Für einen der bisher noch wenigen goldenen Momente sorgten dabei einmal mehr die Dressurreiterinnen.
Gold für Deutschland in der Mannschaftswertung Dressur!
Gold für die Mannschaft, Gold und Silber zudem im Einzel. Vor Isabel Wert triumphierte Jessica von Bredow-Werndl. Bei ihren ersten Spielen Doppel-Olympiasiegerin. Das setzte Emotionen frei.
Es ist einfach nicht in Worte zu fassen, was da emotional in einem abgeht. Also ich habe damit auch nicht gerechnet. Ich muss gleich wieder weiter.
Eine Erfolgsgeschichte schrieben auch die deutschen Kanuten. 4 Rennen, 4 Medaillen. Für das Top-Ergebnis sorgte Ricarda Funk. Freude über Gold in Tokio, die Gedanken aber in der von der Flutkatastrophe gebeutelten Heimat.
Ich drücke einfach jetzt die Daumen, dass wir da jetzt irgendwie gemeinsam durchkommen.
Irgendwie durchkommen, das galt irgendwie auch für die deutsche Ruderflotte. 4 Medaillen waren das Ziel, am Ende wurden es nur 2. Auch der hochgehandelte Deutschland-Achter verpasste den ganz großen Coup. Silber hinter Neuseeland, ausgelassener Jubel, Fehlanzeige. Wie nah Enttäuschung und grenzenlose Freude beieinander liegen können, erfuhr Tischtennis-Ass Dimitri Ovtcharov. Nach höchst unglücklicher Halbfinalniederlage triumphierte er nur einen Tag später in einem echten Nervenkrimi im kleinen Finale um Bronze gegen Lin Junyu aus Taiwan.
Ich habe einfach das allerletzte aus mir rausgeholt. Ich bin wirklich stolz.
Stolz auf sich war auch Tennisprofi Alexander Zverev. Nach grandiosem Sieg gegen den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic flossen bei ihm sogar die Tränen.
Ich bin froh, dass ich nicht nur für mich selber, sondern für alle zu Hause, für alle hier im Dorf im Finale bin und um Golf spielen kann. Es ist einfach schön, dabei zu sein und mit allen Sportlern wirklich mitzufiebern in anderen Events. Und ich hoffe, dass sie auch mitfiebern werden, wenn ich im Finale bin.
Zu sehr mitgefiebert hat hingegen der Sportdirektor des Bundes Deutscher Radfahrer. Patrick Moster hatte sich während des Zeitfahrens zu einer rassistischen Äußerung hinreißen lassen. Der Deutsche Olympische Sportbund reagierte, wenn auch spät, und schickte Moster vorzeitig nach Hause.
Soweit Matthias Arians aus Tokio mit einer Zwischenbilanz nach einer Woche Olympischer Spiele. Und in der zweiten Woche steht dann unter anderem die Leichtathletik auf dem Programm, also die Laufdisziplinen, Speer- und Diskuswurf und ganz zum Schluss der Marathon.